Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode vom Küchentalk Goes ConfBD, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Wie immer mit Franziska Ziep, Anne Lützelberger und mir, Koya Brandstedt. Wir feiern Premiere, denn dies ist unser erster wirklicher Live-Küchentalk. Wir sind deshalb auch ein wenig aufgeregt, aber noch mehr freuen wir uns und sind aufgeregt über unseren Gast, Dagmar Wolf. Mehr über dich erfahren wir jetzt von Anne.
Dagmar, du hast in deinem Berufsleben ja wirklich sehr viele Momente der Veränderung schon erlebt und gestaltet. Du bist ausgebildete Realschullehrerin und promovierte Pädagogin, hast an der Pädagogischen Hochschule Weingarten LehrerInnen ausgebildet und auch dort vor allem zur Wirkung kooperativen Lernens geforscht. Dann bist du ins Kultusministerium von Baden-Württemberg gewechselt, warst dort stellvertretende Leiterin des Bereichs politische Grundsatzangelegenheiten, um dann wiederum Schulleiterin eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums zu werden. Seit 2015 bist du jetzt bei der Robert-Bosch-Stiftung als Bereichsleiterin für den, wie wir finden, sehr wichtigen oder wichtigsten Bereich Bildung verantwortlich. Der Fun-Fact über dich, wir haben ja von all unseren Gästen immer einen Fun-Fact, ist besonders schön, wie ich finde. Du hältst mehrere Hühner in deinem Garten. Herzlich willkommen, Dagmar Wolf.
Ja, vielen Dank. Ach, das ist wirklich sehr schön, dass du da bist und dieses besondere Format auch mit uns teilst. Wir haben uns vorgenommen, angesichts der krisenhaften Weltlage jedem Talk eine gute Nachricht voranzustellen. Und ich bin ganz gespannt, welche Good News des Tages oder der Woche du uns mitgebracht hast.
Ja, ich habe eine Good News der Woche mitgebracht aus der Stiftung, weil uns das alle im Moment zwar viel Arbeit macht, aber es macht uns auch wahnsinnig stolz. Wir haben in diesem Jahr einen Deutschen Schulpreis Spezial aufgelegt, ein Corona-Spezial, und haben zum 15. Oktober 367 Bewerbungen von Schulen verzeichnen können, die einfach zeigen, dass Schulen aus dieser Lage auch etwas machen, sich der Herausforderung gestellt haben. Und momentan sind wir dabei, das zu sichten, in einer sehr großen Jury wirklich mit den Schulen zu arbeiten, nochmal rauszufinden, wo ihre Herausforderungen lagen, wie sie darauf reagieren in Interviews. Und wir haben ein Beispiel aus dem letzten Schulpreisjahr, die Hartschule Durmersheim, die auch schon aufbereitet ist auf dem Schulportal und zeigt, wie Beziehungsarbeit durch den Fernunterricht tragen kann. Und wir hoffen, dass wir einfach unter diesen 367 Schulen noch ganz viele gute Beispiele identifizieren können, die wir dann auch mit dem Schulportal eben zugänglich machen können, um zu zeigen können, so kann Schule gelingen und so kann auch Schule in der Krise gelingen. Und das finde ich echt eine Good News der Woche.
Ja, das finden wir auch und wir erfahren das auch immer wieder in unserer alltäglichen Arbeit, wie wichtig inspirierende Beispiele sind und wie wichtig es ist zu wissen, du bist auch nicht alleine mit deinen Herausforderungen und es gibt andere, die dafür schon Lösungen entwickelt haben. Kleiner Switch zu einem nochmal anderen Fokus. Du hast schon das Thema Beziehungsarbeit angesprochen. Digitale Transformationsprozesse zielen ja auch auf Veränderungskompetenz und die Neugestaltung von Beziehungen in einer Schulgemeinschaft. Marina Weißmann hat vorhin in ihrer Keynote gesagt, Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Welche Vision hast du von einer Kommunikations- und Kooperationskultur in Schule? Und welche Rolle spielt für dich Beziehungsarbeit auf den verschiedenen Ebenen der schulischen Kommunikation?
Ich glaube, die Beziehungsarbeit ist die Grundlage auf den Ebenen der Kommunikation. Und die Zeit des Homeschoolings hat ja auch gezeigt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wie wichtig es ist, dass eben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer miteinander in Beziehung treten und diese Beziehung auch aufrechterhalten. Und was wir jetzt aus diesen guten Schulen, die sich beworben haben, auch sehen, ist, Das sind vor allem die Schulen, die es geschafft haben, die Kommunikation aufzunehmen und sie wirklich auch dauerhaft am Laufen zu halten. Ich glaube, Beziehung, gute Beziehung ist Grundlage für jeden Lehr- und Lernprozess. Vor allem gerade kleinere Kinder lernen ganz oft auch aus Sympathie zum Lehrer, aus der Beziehung zum Lehrer und zur Lehrerin. Und ich glaube, wir haben in der Zeit auch gelernt als Eltern, diejenigen, die Kinder haben, wie wichtig die Beziehung zur Schule ist, dass einfach auch die Schule wirklich ihren Bildungsauftrag dann in der Zeit erfüllt, dass die Lehrerinnen und Lehrer den Kontakt zu den Kindern halten, um einfach auch die Rollenkonfusion, in der die Eltern dann waren, durch dieses starke Homeschooling so ein Stück weit aufzuweichen und aufzufangen. Also dass auch die Rollenklarheit wieder da ist. Deshalb ist es wichtig, dass es eine gute Beziehungsarbeit gibt und diese Beziehungsarbeit ist Grundlage für jedes Lernen.
Absolut, da können wir dir nur zustimmen und das hören wir auch aus den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir würden gerne noch ein zweites Thema auch mit dir nochmal besprechen und zwar wurde im Herbst der OECD-Lernkompass 2030 in deutscher Übersetzung maßgeblich von einer Arbeitsgruppe auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgestellt. Und in dem OECD-Lernkompass 2030 werden Kompetenzen und Standards einer zeitgemäßen Lernkultur gesetzt. Und wir wissen, du bist Fan des Kompasses und deshalb die Frage an dich, welche Kompetenzen sind denn dir am wichtigsten, die dort genannt werden?
Also ich glaube, dass man gar nicht unbedingt einzelne Kompetenzen herausgreift. Ich finde diesen Kompass in seiner Komplexität einfach sehr wichtig für uns und auch sehr spannend für die Entwicklung einer Zukunftsfähigkeit von Bildung und eben Bildungseinrichtungen, weil er uns zeigt, welche Anforderungen wir an unsere Bildungseinrichtungen für die Zukunft stellen müssen und vor allem auch, welche Breite an Wissen und welche Tiefe von Wissen wir brauchen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass er einfach wirklich ein Fundament beschreibt, das Menschen brauchen, um zukunftsfähig zu sein und gleichzeitig aber auch beschreibt, welche Kompetenzen sie brauchen, die über Fachwissen hinausgehen und wie die Dinge miteinander in Verbindung gebracht werden müssen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass er die Dinge nochmal in eine neue Struktur bringt, aber dass sehr viele, viele Elemente, die wir alle schon kennen, aus ganz unterschiedlichen pädagogischen Richtungen wieder aufscheinen und dass wir mit unseren Konzepten anschlussfähig sind, sie gleichzeitig aber in dieser Anschlussfähigkeit auch weiterentwickeln müssen. Dass, wenn es uns gelingen soll und das müsste uns gelingen, dass wir wirklich unsere Schulen zukunftsfähig ausrichten. Also dass wir wirklich auch nochmal überlegen, was ist denn auch unsere Vorstellung von Wissen und dass wir darüber auch nochmal in den Diskurs gehen. Und dafür gibt er uns richtig gute Anregungen, dass wir wirklich auch nochmal darüber nachdenken, welche Form von Wissen müssen unsere Schulen vermitteln. Wir brauchen eine Grundlage, ein Grundlagenwissen, aber wir sind im Moment in Deutschland noch sehr stark verhaftet, zum Beispiel im Faktenwissen und müssen da sehr viel stärker noch in die tiefen Strukturen von Wissen eintauchen. Wir müssen unseren Schülerinnen und Schülern vermitteln, zu denken wie ein Wissenschaftler, Fragen zu stellen wie ein Wissenschaftler und dann in der Lage zu sein, diese Fragen auch tatsächlich auf andere Komplexe, auf andere Gebiete zu übertragen, also diesen Transfer hinzubekommen. Und ich glaube, das ist etwas, da haben wir noch viel Entwicklungsbedarf, da haben wir aber auch Wissen, das wir aber einfach auch wieder aktivieren und nutzen müssen, wenn wir unsere pädagogische Vergangenheit auch nochmal anschauen. Also da gibt es viele gute Konzepte, an die wir schon dann auch anknüpfen können. Ich möchte nur einmal ganz kurz John Dewey erwähnen zum Beispiel.
Ja, bei Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel und auch so fand ich das ein gutes Plädoyer, ein Lesebefehl sozusagen für all die Leute, die sich um das Thema bemühen, aber vielleicht eben auch ein Lesebefehl an die Politik, an das System und das ist schon so leicht angeteasert. Im Vorgespräch hatten wir auch gesagt, wir alle und auch du ärgern uns ja so ein bisschen um die Beharrungsstrategien im Hinblick eben auf die alte Welt, also die Beharrungsstrategien des Systems, des Schulsystems, der ja, der Verwaltung. Und diesem Ärger muss man ja aber irgendwie ja, entgegnen. Was sind da so deine Rezepte? Also was können wir so gegen diese Beharrungsstrategie, Neues aufzunehmen, tun?
Was wir tun können, ist einfach, glaube ich, Konzepte zu vermitteln, die innovativ sind und zu zeigen, wie Innovation gelingen kann. Die Beharrungstendenzen kommen ja zum Teil auch daher, dass Ideen der Umsetzung fehlen. Ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen wirklich eine gute Arbeit leisten und auch Veränderung herbeiführen wollen. Oft ist es aber so, dass ihnen zum Teil die Idee fehlt. Wie kann ich ganz persönlich in meinem Unterricht tatsächlich die Zone der nächsten Entwicklung, die Zone der proximalen Entwicklung erreichen? Und da sehe ich es als unsere Aufgabe als Stiftungen zum Beispiel eben durch das, was wir tun, Beispiele zu generieren, die aufzubereiten und zu sagen, das ist ein Beispiel guter Praxis, an dem man sich orientieren kann. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist einfach auch ein Impuls, den wir geben können. Und ich glaube, dass wir die Beharrungstendenzen auch überwinden können, indem wir den Blick über den Tellerrand ermöglichen, indem wir zeigen, was machen andere Systeme. Nicht mit dem Ziel, das einfach zu kopieren, sondern aber auch mit dem Ziel zu schauen, wie machen erfolgreiche Staaten Unterricht? Wie haben die sich verändert? Was haben sie getan? Auch welche Fehlwege haben sie vielleicht eingeschlagen, von denen sie wieder abgekommen sind? Also wirklich auch Wissen für das System zu generieren, dass das System sich selber nicht zugänglich machen kann. Das ist eine Möglichkeit, um Beharrungstendenzen zu überwinden. Ich glaube, wir müssen dem System ganz viele Impulse geben und wir müssen ihm aber auch die Möglichkeit geben, kleine Schritte zu gehen. Wir müssen Maßnahmen zur Seite stellen oder Möglichkeiten bieten, die man abrufen kann, die einen Schulentwicklungsprozess vorantreiben, die Ideen für einen gelungenen Schulentwicklungsprozess aufbereiten, die eventuell auch Personen zur Verfügung stellen in Form von Prozessbegleitern, die viel Erfahrung haben, die Impulse mitbringen können. Das sind Dinge, um das System zu triggern, um Impulse zu geben. Und wir können flankierend zur Seite stehen. Man muss uns abrufen. Verändern müssen letztendlich die Menschen im System das System.
Ich finde das ganz spannend, weil bei mir ruft es auch so diesen Impuls in der Arbeit mit Schulen auf, dass ich auch oft erlebe, es ist auch wichtig, die Menschen in Erfahrung zu bringen, also überhaupt ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht nur einen Impuls intellektuell aufzunehmen, sondern es auch wirklich erfahren und erproben zu können. Und du hast John Dewey vorhin angesprochen, eine Möglichkeit ist eben, gerade aus dem ganzen Bereich der Demokratiebildung, Service Learning, wo wir einfach solche Prinzipien wie Partizipation, wie Empathie, eine andere Form des Kommunizierens wirklich im Tun, im Unterricht, in der Kommunikation, in der Schulgemeinschaft erleben können und auch reflektieren können, was das dann mit uns macht und was das für die Schulentwicklungsprozesse auch bedeutet. Und das finde ich einen ganz wichtigen Moment. Und das finde ich einen ganz wichtigen Moment. Und deswegen gebt ihr ja nicht nur Beispiele, sondern ihr investiert ja auch viel in wirklich ins Tun dann.
Ich habe leider die unangenehme Gabe, immer das letzte Wort haben zu wollen, aber ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich glaube, dass John Dewey da sehr viel mehr bietet, auch was die Erfahrung angeht. Er sagt ja, dass ein Gramm Erfahrung sehr viel mehr wert ist als eine Tonne Theorie. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was sich gerade nicht nur auf das Erleben von Gemeinschaft, auf Demokratiebildung bezieht, sondern wirklich auch auf Fachwissen. Ich glaube, dass wir eine andere Form, und das war das, was ich vorher meinte, von Fachwissen erreichen, wenn wir sehr viel stärker über die Erfahrung Wissen generieren, auch im unterrichtlichen Lernen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, der uns jetzt praktisch bevorsteht, dass wir unterrichtliches Lernen nochmal anschauen und uns überlegen, wie schaffen wir da eine andere Form von Wissenstiefe, indem wir über Erfahrungen, und das war das, was ich vorher meinte, wirklich auch über andere Repräsentationssysteme an Wissen herangehen und Wissen nochmal neu für Schülerinnen und Schüler erschließen und aufbereiten und erfahrbar machen. Also
ja,
einfach nochmal als Ergänzung zu all den Dingen, die schon gesagt wurden.
Total. Und wir könnten das unendlich ergänzen, weil wir über Lernen sprechen. Zu Lernen gehört ja auch Wertschätzung und Kooperation. Und auch auf der ConfBD lobhudeln wir gerne gemeinsam mit unseren Gästen. Deswegen die Frage an dich, Dagmar, welche zivilgesellschaftliche Organisation möchtest du lobhudeln heute? Wer verdient mal ein Lob und eine Erwähnung?
Also ein Lob und eine Erwähnung verdient das DIDI-System. Das ist ein intelligentes Tutorsystem für das Lernen von Sprachmitteln im Fach Englisch. Es gibt eine Website, die heißt DIDI Schule, und Lehrkräfte und Wissenschaftler aus Tübingen, also aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Robert-Bosch-Stiftung, haben während der Corona-Pandemie diese Plattform kostenlos verfügbar gemacht. Das ist noch ein Entwicklungsprojekt. Und DIDI besteht aus einer Sammlung von Englischaufgaben, die es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in ihrer eigenständigen Lernzeit auch ein individualisiertes Feedback zu bekommen. Sie können Aufgaben abrufen und bekommen dann eben diese Rückmeldung. Und auf diese Weise gelingt eine fachliche Unterstützung, aber es ist auch eine ganz starke motivationale Unterstützung, weil das auch so ein bisschen personalisiert ist. Und damit können eben auch digitale Lernfortschritte wirklich individuell gefördert werden. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz tolles Beispiel, wie man Systemgrenzen überschreiten kann. Man kann Grundlagenwissen einmal schaffen, man kann Lücken identifizieren und man kann dann in diesem digitalen Workbook wirklich auch weiter arbeiten. Und das ist ein DFG-Projekt. Das wir auch begleiten aus der Stiftung heraus. Und ich finde es einfach klasse, wie da Grundlagenforschung und wirklich auch Schulpraxis aufeinandertreffen und tolle Synergien bilden. DIDI ist natürlich auch klar, kann einen Beitrag leisten, das kann nicht den Unterricht ersetzen. Aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Digitalisierung ist ein Instrument von Unterricht. Keiner von uns hat wahrscheinlich das Ziel, dass eben durch digitale Tools Unterricht komplett ersetzt wird. Also der Unterricht, der auch von Lehrpersonen gemacht wird.
Ganz wichtige Ergänzung nochmal. Wir haben jetzt aber auch eine schöne Brücke zum ersten Gespräch mit Jörg Dreger, der auch gerade in der Individualisierung von Lernprozessen eine große Chance sah, und da ist das eine wirklich tolle Lösung. Es gibt noch viele weitere tolle Lösungen, aber jetzt gerade ein großes Lob an DIDI, und wir hoffen, dass sich das gut weiterentwickelt und viele Schülerinnen und Schüler da profitieren. Und wir würden dich jetzt vor die gleiche Herausforderung stellen wie Jörg Dreger. Und zwar ist es sicherlich unsere größte Herausforderung hier im Küchentalk, und zwar die Beantwortung der großen Bildungsfrage, die Anne jetzt gleich aus dem Umschlag ziehen wird und dir stellen wird. Wir sind schon ganz gespannt. Wir kennen sie natürlich schon,
Preis,
aber
oder?
Du noch nicht.
Ja.
Ja, der große Preis der ConfBD und des Küchentalks. Ich ziehe die Frage aus dem Umschlag.
Ach, immer so,
das musst du nicht haben. Bisher fanden alle unsere Gäste die Frage ganz toll. Unsere Frage an dich, Dagmar, lautet: Wo müssen wir ansetzen, wenn wir Entwicklungs- und Lernprozesse wirksam fördern wollen?
Ich glaube, da können wir gerade anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben. Wir müssen an den einzelnen Schüler anknüpfen. Lernen ist etwas, das wirklich auf der Ebene des Schülers stattfindet. Hilbert Meyer hat mal gesagt, kein Mensch kann Lernen machen, jeder kann nur für sich selbst lernen. Und das ist im Grunde das Eintrittstor. Wir müssen ermöglichen, durch die Lernsettings, die wir schaffen, digital und analog, dass das Individuum, Kinder und Jugendliche lernen können, und zwar ihren eigenen Lernweg beschreiten können, gleichzeitig aber eben auch Teil der Lerngemeinschaft sind, und diesen Spagat zwischen eben Individualität und Kooperation, das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und dafür müssen wir Beispiele finden. Und das Ganze, glaube ich, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, funktioniert nur dann, wenn wir eine gute Beziehungsebene haben, wenn wir wirklich dieses Individuum in den Mittelpunkt stellen und auf der Beziehungsebene eben alle zusammenarbeiten, also dass es eine Lerngemeinschaft ist, die besteht aus den Kindern, den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern. Und im Grunde genommen braucht es auch eine Form von Gleichberechtigung, die wirklich auch die Kinder als Individuen in diesem Lernprozess ernst nimmt.
Und das ist, es ist so schön, weil wir haben einen anderen Talk schon voraufgezeichnet und ich weiß jetzt schon, was Veronika Schönstein zum Beispiel zu dem Thema sagen würde, die ja auch morgen noch eine Keynote hält, die also so radikal dafür plädiert hat, zu sagen, dass wir lernen wirklich und Schule vom Kind aus denken müssen und das so immens wichtig ist. Aber ihr macht ja auch noch was anderes in der Stiftung. Ihr habt ja auch einen großen Fokus darauf, Organisationsentwicklung zu unterstützen. Was wäre denn der Fokus auf die Organisationsentwicklung, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit Blick auf Kinder dort wirksam werden wollen?
Naja, das ist ja ganz einfach zu beantworten. Im Grunde geht es darum, wie muss die Organisation aufgestellt sein, dass sie das Lernen des Kindes ermöglichen kann. Also was müssen sie tun? Wie müssen sie sich vor allem absprechen? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Das wissen wir auch aus der Erziehungswissenschaft, wie inkongruente Erziehungsverhalten. Ne? Und das ist in der Schule nichts anderes. Die Schule muss ein Konzept des Lernens haben, das sie wirklich auch konsequent anwendet und durchführt. Und das ist unser Auftrag in der Organisationsentwicklung, Schulen praktisch zu begleiten, Konzepte zu identifizieren aus der Praxis, die wir sehen innerhalb unserer Bemühungen, unserer Schulpreisschulen, unserer Programme, wo wir sagen, da funktioniert es gut. Diese Schulen, die haben wirklich ein stringentes Konzept, das das Kind und das Lernen des Individuums in den Mittelpunkt stellt. Und die Organisation muss sich so aufstellen, dass es funktionieren kann und gleichzeitig aber auch ihren Unterricht zu organisieren. Es reicht nicht nur, die Schule zu organisieren, es muss wirklich auch in den Unterricht hineingehen. Der Unterricht muss Möglichkeiten bieten und auch die Grundlage bieten, dass individuelles Lernen stattfinden kann. Und ich kann das nur unterstützen, wir müssen die Kinder wirklich in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, weil Schule ist für die Kinder da. Ja, und die Kinder sind die Akteure in der Schule, die Hauptakteure. Und das ist das, was wir im Grunde nicht ernst genug nehmen können, wenn wir Schule gestalten. Und darum muss sich Schulentwicklung drehen, darum muss sich Unterrichtsentwicklung drehen.
Ach, ich finde das so schön. Also wirklich dieser Fokus auf Schulentwicklung und auch das wissen wir ja auch von Rolf, dass Unterrichtsentwicklung wirklich das Zentrum von Schulentwicklungsprozessen auch bilden muss und bildet. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses konsequente Plädoyer für Schulentwicklung, denn es ist eben nicht mit der Aktivierung von Schulwissen oder irgendwas getan.
Ja. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, tatsächlich das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und das aber auch mit ihm zum Thema zu machen. Also wirklich auch mit den Kindern zusammen zum Beispiel nächste Lernschritte festzulegen, in gemeinsamen Gesprächen zwischen Eltern und Schülern. Ich fand das schon als Schülerin schräg, dass meine Eltern zum Elternsprechtag gegangen sind und da über mich gesprochen wurde und ich nicht Teil sein durfte. Und ich fand das auch in meiner Zeit, in der ich in der Lehramtsausbildung war, komisch, wenn Elterngespräche ohne Schüler stattgefunden haben. In meiner Zeit als Lehrerin habe ich versucht, das tatsächlich konsequent zu umgehen, weil ich finde, dass die Menschen, um die es geht, nämlich die Schülerinnen und Schüler, wirklich auch Teil sein müssen und auch Teil der Vereinbarungen sein müssen. Und mit Schülern kann man Vereinbarungen treffen. Man kann auch mit Kindergartenkindern Vereinbarungen treffen. Das muss eben dann auf der Ebene sein, auf der sie sich befinden. Aber ich glaube, wenn man das ernst nimmt und wenn man vor allem auch das Kind ernst nimmt, ist das eigentlich der erste große Change-Prozess, vor dem wir stehen. Und das ist dann schon wieder diese Beziehungsarbeit, die stattfinden muss als Grundlage dann für jeden weiteren Lernprozess. Und wenn ein Kind weiß, warum es etwas lernen muss und soll, dann lernt es das wesentlich leichter, wie wenn es etwas lernt, ohne zu wissen, warum eigentlich.
Absolut. Da freuen wir uns auch gleich, Lisanne Herrmann vom SV Bildungswerk im nächsten Live-Talk um 18.30 Uhr in unseren Küchen begrüßen zu dürfen. Da geht es auch um das Thema, wie partizipieren Schülerinnen und Schüler auch an der Schulentwicklung, an der Organisationsentwicklung, aber natürlich auch im Unterricht. Und da werden wir sicherlich noch einige Sachen auch aus diesem wirklich wunderbaren Gespräch ableiten und Sie auch nochmal Fragen stellen. Dann ist es ja wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch mal aus ihrer Perspektive da berichten und wir ja Formate finden, wo sie sich auch gehört fühlen und auch wirklich partizipieren wollen.
Ja, es war jetzt ein ernstes Gespräch, aber es war ein Gespräch, wie wir es lieben. Es war tief. Es hat wirklich, ich fand auch, also wirklich ganz toll. Ich bin ganz begeistert, weil wir wieder so viele Themen angeteasert haben, über die wir jetzt hätten noch stundenlang weiterreden können. Normalerweise, das weiß Dagmar vielleicht nicht, reden wir nach dem Küchentalk, wenn er denn abends in einem einstündigen Format stattfindet, mit den Gästen danach immer noch bei dem Glas Wein, sozusagen behind the scenes. Und dann sagen wir jedes Mal, jetzt haben wir die eigentlichen Sachen gesagt und jetzt haben wir nochmal wirklich ganz, ganz wichtig auch miteinander Dinge entwickelt, denn das finde ich auch so toll. Ihr macht euch nicht alleine auf den Weg als Robert-Bosch-Stiftung, ihr arbeitet mit anderen zusammen. Das ist ja auch was, was du am OECD-Kompass auch so wichtig fandest, hast du uns im Vorgespräch gesagt, dass das eben auch ein Gemeinschaftsprodukt ist und mit der Expertise vieler Stiftungen und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir danken dir also ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und für uns war es ja die Premiere, das erste Mal live. War ganz gut, oder?
Anne? Also ich möchte mich auch bedanken, ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass es nicht in der Küche ist, aber ja, ich fand es auch sehr schön. Dankeschön.
Ich würde sagen, wir laden dich einfach nochmal ein, wenn dann mal ein günstiger Familienzeitpunkt ist, wo deine Küche auch frei ist von anderen, genau. Und du dich da in Ruhe und in einer guten Umgebung ausbreiten kannst. Dann haben wir auch mehr Zeit als jetzt in der ConfBD, wo wir ja eben dieses kurze Format haben. Und ja, ich sage auch nochmal Danke und mir bleibt noch zu sagen an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, gerne jederzeit auf allen Kanälen, gerne auch über die Konferenz-App, die ja sich eingeruckelt hat und super funktioniert. Also mich haben Nachrichten erreicht. Ich hoffe, den anderen auch. Und ja, wir sehen uns gleich nochmal und auch nochmal viel Spaß bei den anderen Programmpunkten.
Tschüss und bis gleich, ihr Lieben. Küchentalk.